das Jazzgespräch. Bitte sehr.
Ja, bitte sehr. Dankeschön. Servus Dieter und servus unseren Hörerinnen und Hörern. Ich glaube, wir haben heute eine Sendung, die dem Dieter mehr zusagt als das letzte Mal. Nämlich heute geht es wieder ausschließlich um Jazz.
Ja, hallo Stefan, hallo ihr da draußen. Vollkommen richtig. Für mich ist heute, obwohl wir uns bereits tief im Jänner des Jahres 2024 befinden, bisschen sowas wie nochmal das Hervorzaubern des 24. Dezember. Heute geht es nicht nur um Jazz, sondern um meinen ganz, ganz großen Liebling. Nicht nur, aber er spielt eine wesentliche Rolle.
Hast du ihn jetzt genannt?
Ich habe ihn nicht genannt.
Ach so, du hast ihn nicht genannt. Na, dann nenn ihn doch.
Wir reden heute, ich bin aufgeregt wie ein kleines Kind, über meinen lieben Miles Davis.
Aber ja, aber nicht von vorn bis hinten und von oben bis unten, sondern wir haben uns eine besondere Schaffensphase herausgepickt, beziehungsweise, ja, wieso? Also fangen wir mit der Schaffensphase an. Die Schaffensphase ist jene, die Miles Davis mit dem Jill Evans
zusammengebracht hat.
Dankeschön, ja, mir fehlen ein bisschen die Worte jetzt im Moment.
Alles gut, mein lieber Stefan.
Ja, und darüber hinaus, nachdem das ja ein Orchesterwerk ist, mehr oder weniger, die eine oder andere Platte noch dazugenommen, die auch in dieses Genre Orchesterwerk des Miles Davis passt.
Genau.
So
genau,
man könnte
auch sagen, ein bisschen steht die Sendung unter dem Motto der orchestrale Jazz des Miles Davis. Und da spielt natürlich der Jill Evans eine herausragende Rolle. Und man könnte auch sagen, dass eigentlich alles, was in diesem Kontext heute auch besprochen wird, zumindest vom Geist des großen, vor allem eben Orchesterführers Jill Evans angehaucht ist.
Ja, jetzt glaube ich, dass wir über den Miles Davis ja nicht so wahnsinnig viel erzählen müssen, also über ihn als Person, weil den kennt ja eigentlich jeder. Über die Musik, über die wir heute sprechen, werden wir natürlich einiges zu sagen haben, aber über den Jill Evans soll man vielleicht das eine oder andere Wort verlieren. Ich glaube, der ist jetzt nicht so bekannt. Was meinst du?
Ich bin ganz bei dir, Stefan. Erzähl mal, was du uns vom Jill Evans berichten kannst.
Ja, also vielleicht fange ich auch mit meinem persönlichen Eindruck des Jill Evans. Ich hatte den, mir ist das erste Mal untergekommen mit seinen beiden Live-Doppelalben, die irgendwann Ende der 80er Jahre erschienen sind, Live at the Sweet Basil. Das waren also Aufnahmen aus dem Sweet Basil in, ich glaube, in New York ist das. Und da hat er eben mit Orchester Jazz-Standards gespielt, aber Jimi Hendrix-Standards. Und das hat mir damals schon sehr, sehr gut gefallen, weil es so ein schöner Crossover war zwischen Jazz und Rock. Dass der Jill Evans eben auch eine ganz andere Geschichte hat als Arrangeur, als Jazzmusiker per se und auch unter seinem Namen oder wie soll ich sagen, also nicht als Orchester, sondern als Band auch Platten gemacht hat, insbesondere die beiden Out of the Cool und Into the Hot Anfang der 60er Jahre, das ist mir erst viel, viel später bewusst geworden. Und jetzt anlässlich der Sendung habe ich mal nachgelesen, wer dieser Jill Evans eigentlich genau ist, weil mit dem Leben habe ich mich auch nicht auseinandergesetzt. Er ist in Kanada geboren, 1912. Und war damit eine gute Generation eigentlich älter als viele Jazzmusiker, mit denen er später zusammengearbeitet hat. Ich will jetzt nicht die ganze Karriere ausbreiten, weil das dauert viel zu lang. Ich kenne auch diese Orchester nicht, in denen er begonnen hat. Ich weiß nur, dass er irgendwann in den 40er Jahren in New York aufgeschlagen ist und dort hat er eben auch den Miles Davis und viele, viele andere Musiker kennengelernt, weil seine Wohnung mehr oder weniger Open House war für die damalige Jazz-Szene. Und mit dem Miles Davis hat ihn eine Freundschaft verbunden, die Ende der 40er Jahre so in etwa begann und eigentlich bis zum Tod von Miles Davis angehalten hat. Und wenn man sie so anschaut auf die beiden, ja, das ist schon ein lustiges Duo. Ne? Der eine ist eben ein weißer Kanadier, der 12 Jahre älter ist, und was der Miles Davis. Aber irgendwas verband die beiden. Und diese Freundschaft hat sich eben in einer genialen Musik dann wiedergespiegelt, über die wir heute sprechen.
Ja, ich würde ergänzend noch dazu sagen, ich glaube, die große Stärke und Kraft des Gil Evans ist genau die gewesen, dass er natürlich ein technisch perfekter Konzertmeister war, Konduktor, also
Dirigent.
Dirigent ist der Begriff im Deutschen, genau. Und ein großartiger Arrangeur. Aber mehr noch als das, es geht ja bei solchen Sachen eben nicht nur um Technik, es geht wahrscheinlich eben auch um die menschliche Komponente, um Feeling und solche Dinge. Und was den Gil Evans offensichtlich ausgezeichnet hat, ist eine irrsinnige Empathie, mit Menschen und mit Musikern zu arbeiten. Und kein Wunder, dass es dann, oder vielleicht doch ein kleines Wunder, dass es geschafft hat, mit dem menschlich sehr komplexen und komplizierten Miles Davis auf eine Ebene zu kommen. Sie haben es geschafft und haben sich, wie der Miles Davis selber auch gesagt hat, eigentlich blind verstanden. Angeblich in den Studios ist es so gewesen, sie haben gar nicht viele Worte gebraucht. Es hat der eine sofort gewusst, was der andere machen will und umgekehrt. Und daraus sind dann schon wirklich sehr, sehr fruchtbringende Produktionen entstanden, über die wir eben heute reden werden.
Genau. Ich möchte eine Korrektur anbringen. Die Freundschaft bestand nicht bis zu Miles Davis Tod, sondern bis zu Gil Evans Tod, weil der ist früher gestorben als der Miles Davis, nämlich 1988. Und der Miles Davis ist gestorben. Sag, hilf mir, du weißt das besser. 92?
1991.
91, okay.
Naja, dann springen wir doch, bevor wir da jetzt anfangen, in die traurigen Kapitel der Jazz-Toten wieder zurückzukehren, springen wir doch gleich an die erste Begegnung von den beiden musikalisch. Da befinden wir uns im Jahr 1949, 1950, wo zwei fabulöse Sessions in Amerika stattgefunden haben, die zu einer Platte geführt haben, die den Namen dessen trägt, was sie tatsächlich gemacht hat. Es ist nämlich der Cool Jazz auf die Welt gekommen. Birth of the Cool, unter diesem Begriff wurden dann die Sessions zu einer Produktion, zu einer Schallplatte, später CD zusammengefasst. Die erste Zusammenarbeit von Miles Davis und dem Gil Evans mit anderen Größen der damaligen Szene, ein gewichtiges musikalisches Wort mitgeredet haben damals der Jerry Mulligan und der Lee Konitz und auch der Max Roach war mit von der Partie bei diesen Sessions. Es hat sich im Wesentlichen um ein Nonet gehandelt, das diese Aufnahmen bestimmt hat und anders als es vielleicht den Eindruck in der Jazzgeschichte hinterlassen hat, nämlich, dass das die erste große Platte von Miles Davis war, muss man sagen, dass sie das eigentlich erst wurde durch seine maßgebliche Bedeutung bei diesen Sessions, weil vom Prinzip war es eigentlich eine Session, die wahrscheinlich eher von der Planung her in den Händen von Gil Evans und von Jerry Mulligan war. Nur der Miles Davis hat damals eben als aufstrebender wirklich Superstar der Jazzszene diesen Sessions dermaßen stark von Beginn an seinen Stempel aufgedrückt, dass sofort klar war, dass er dort der Mastermind ist mit seinen kreativen Ideen, die er musikalisch eingebracht hat, und der Rest ist Geschichte. Also das ist wirklich einer der größten Jazzplatten, die jemals aufgenommen wurden, aus meiner persönlichen Einschätzung. Und es hat sich eben die Kreativität und ja, Elastizität des Bebop gekonnt mit dem Bebop, mit dem Bebop-Sound der damaligen Big Band-Ära vereint. Und ja, herausgekommen ist ein Werk von zeitloser Eleganz, wo insbesondere das Genie von Miles Davis bei seinen Solos für mich wunderschön aufblitzt.
Ja, ich darf vielleicht korrigierend ergänzen ein bisschen. Die Aufnahmen hat der Miles Davis tatsächlich dem Gil Evans zu verdanken, weil der hat bei Capitol Records ein gutes Wort für den Miles Davis eingelegt. Und die haben dann einen Vertrag abgeschlossen für 12 Plattenseiten. Ja, ich sage das bewusst Plattenseiten, weil damals sind ja noch Shellacs aufgenommen worden. Und wenn man jetzt das Album anschaut, das ja dann 1957 nochmal als Album an sich erschienen ist, nämlich dann auf Platte, sind es tatsächlich 12 Stücke, die aufgenommen wurden, also 12 Seiten. Die Schellack ist, glaube ich, auf 78 gelaufen. Ne? Mhm. Ja, genau. Ja, und diese 12 Schellack-Seiten sind eben erst 57 dann, wie die Schallplatte dann schon am Markt sich durchgesetzt hat, nochmal als Gesamtwerk bei Ace of the Cool erschienen.
Zum späteren Zeitpunkt hat man dann offensichtlich noch weitere Aufnahmen gefunden, weil einige Jahre oder sogar Jahrzehnte später wurde ja dann nochmal The Complete Birth of the Cool rausgegeben. Ich habe es, muss ich ehrlich gestehen, nie.
Aber sind das dann nicht nur alternative Tracks?
Ich weiß es nicht genau, was sich da abgespielt hat. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, es gibt das auch. Aber wie du richtig sagst, von der technischen Seite her betrachtet, das war gerade auch der Übergang von den Schellacks, von den kleinen Platten auf das Vinyl. Und damit hat eigentlich diese Musik zwei Leben entwickelt. Zunächst einmal in den Einzelversionen und später dann eben als Vinyl, wo alle Sessions zusammengefasst wurden.
Du hast ja die künstlerische Bedeutung jetzt schon gewürdigt. Historisch gesehen ist es natürlich auch eine absolute Innovation, weil bis dahin war der Bebop en vogue. Und was man hier gemacht hat auf diesem Album, ist einfach eine neue Art von Jazz, der sich, wie du ja richtig gesagt hast, dann als Cool Jazz etabliert hat. Und über den Cool Jazz haben wir auch schon mal eine Folge gemacht.
Vielleicht ist es auch nicht uninteressant zu erwähnen, dass diese Platte ganz zu Recht im Kontext von den großen drei Orchesterplatten von Miles Davis genannt wird, weil tatsächlich ist es wirklich so, dass eigentlich damals bereits bei diesen Bird of the Cool Sessions die Stilistik geprägt wurde, die aus der Zusammenarbeit zwischen dem Gil Evans und dem Miles Davis entstanden ist. Dieses verhaltene, impressionistische, sehr romantische Herangehensweise an den Jazz der damaligen Zeit. Auch wiederum, ich bin mir bewusst, dass ich dieses Wort öfter verwende, aber es trifft halt heute auch wieder zu. Eine geradezu ikonische Musik ist da entstanden. Wenn man es hört, dann verbindet man das sofort mit Miles Davis und Gil Evans. Dieses ruhige, impressionistische, lyrische, traurige fast. Das haben die beiden Herren natürlich mit Begleitmusikern, die kongenial gewesen sind, aber eigentlich haben diese beiden Herren das ins Leben gerufen und im Laufe der nächsten Jahre dann zu einer Perfektion getrieben, die wirklich zu einzigartigen Produktionen geführt hat.
Gut, ja, ich liefere die Folgennummer noch nach. Cool Jazz, Folge 25, das war irgendwann Ende 2021.
Ja gut, dann springen wir doch vielleicht vielleicht gleich zum nächsten Meilenstein, den die beiden Herren geschaffen haben. Und das ist dann auch wirklich tatsächlich die Platte, die als ihre erste wirkliche Orchesterzusammenarbeit eigentlich in die Musikgeschichte eingegangen ist. Und zwar haben sie sich zusammengefunden am 6. Mai 1957 das erste Mal, und dann hat es mehrere Sessions gegeben, die bis in den August dieses Jahres stattgefunden haben und zusammengefasst wurden unter dem Plattentitel Miles Ahead.
Ah ja, Miles Ahead, die habe ich jetzt nicht vor mir liegen. Was sag ein bisschen was dazu?
Ja, was vor allem spannend ist, ich sage es gleich vorweg, es ist jeder, der sich ein bisschen mit der Geschichte auskennt, weiß, dass jetzt dann demnächst auch über Porgy und Bess und Sketches of Spain gesprochen wird, also dieses Triumvirat, dass jeder, der mit orchestralen Jazz sich beschäftigt, kennt diese Platten. Und die Miles Ahead ist diejenige, mit der das Ganze begonnen hat. Und für mich bis zu einem gewissen Grad insofern besonders spannend, ich möchte nicht sagen die spannendste von allen Platten, ich persönlich mag sie fast am liebsten, deswegen spannend, weil sie zu einem Zeitpunkt entstanden ist, wo man noch weit davon weg war, die Big Band als wichtig im Jazz-Kontext zu erkennen. Obendrein war es so, dass Columbia damals dem Gil Evans zugestanden hat, eine 19-köpfige Band zusammenzustellen, und die eben dann mit dem Miles Davis zusammenzuspannen, zu einem Zeitpunkt, wo der Miles Davis noch tief in seinem Prestigevertrag drinnen war. Daher wurde auch diese Aufnahme erst 2 Jahre später, wie der Miles Davis aus seiner Prestigeverpflichtung draußen war, auf den Markt gebracht. Also es war schon, wie soll ich sagen, eigentlich dank der damaligen Musikindustrie, die da den richtigen Riecher hatte und Sachen zugelassen hat, die eigentlich so gar nicht dem Zeitgeist entsprochen haben. Und das Ergebnis ist, finde ich, großartig. Es ist, unterscheidet sich von den beiden späteren Platten, die ich jetzt schon genannt habe, Borgia und Bass und Sketches, auch dadurch, dass es eigentlich nicht wirklich einem großen Thema untergeordnet ist, anders als eben die Platten Porgy und Sketches. Das ist, wenn man so will, eine bunte Zusammenwürfelung von Jazz-Standards. Meine persönliche Empfehlung ist der Duke. Ich liebe diesen Song. Zieht sich dann auch durch die, zumindest durch die orchestrale Karriere von Miles Davis bis knapp vor seinem Tod. Ja, einfach eine rundum gelungene Platte.
Weißt du, wer der Duke geschrieben hat?
Nein, weiß ich nicht.
Dave Brubeck.
Na bitte, wie schön.
Ja,
also, auch über den sollten wir mal was,
genau,
was machen,
die,
glaube ich.
Die Platte heißt Miles Davis Plus 19 Orchestra. Das deutet offensichtlich auf die Anzahl der Musiker hin.
Mhm. Wie schon gesagt, es waren 19 Musiker.
Genau, ich habe kurz mal recherchiert, welche Musiker, ob ich da jemanden kenne. Viele kenne ich nicht, also am Bass den Paul Chambers und den Art Taylor am Schlagzeug, ja, ist mir bekannt, der Lee Konitz ist mir auch bekannt. Viele andere an den Blasinstrumenten nicht. Aber was du, glaube ich, jetzt nicht gesagt hast, was bemerkenswert ist bei diesem Album, dass der Miles Davis nicht Trompete gespielt hat.
Sondern Flügelhorn wahrscheinlich.
Flügelhorn,
ja.
Genau. Mhm.
Ja, ja, ja. Das ist, Miles Davis und Flügelhorn, das ist eine große Liebesgeschichte von mir persönlich, weil das Flügelhorn hat der Miles Davis eigentlich eher in solchen Kontexten angegriffen, wann er eben in einem größeren Kontext, in einem orchestralen Arrangement gespielt hat. Und das bringt dann doch diese lyrische Note, für die der Miles Davis mit Sicherheit der weltbeste aller Trompeter überhaupt. Da muss man gar nicht sagen, Jazz-Trompeter. Für mich ist er in dieser lyrischen Art zu spielen der weltbeste, den es jemals gegeben hat. Und das kommt dann natürlich am Flügelhorn noch einmal prononcierte heraus, weil das Flügelhorn so insgesamt gesehen so ein bisschen eine noch lyrischere Note als die Trompete hat und ja, mehr ist dazu fast gar nicht
also
zu sagen.
Ich muss das auch gestehen, dass mir am Flügelhorn besser gefällt, weil die Trompete, da ist er halt oft, und jetzt, wir kommen jetzt auch zu den Aufnahmen, vor allem bei diesem Live-Konzert, so penetrant laut und schrill, dass mir das mittlerweile wehtut in den Ohren. Es liegt vielleicht an meinen Ohren, vielleicht liegt es an der Trompete. Am Flügelhorn, das klingt anders. Ne? Das klingt wärmer und das, wie du gesagt hast, lyrischer.
Mhm.
Also eigentlich wäre es schön, wenn er das öfter eingesetzt hätte. Also
ja.
aus meiner Sicht.
Ja. Ja. Na, wir kommen heute noch zu einigen Werken, wo er es eingesetzt hat, was natürlich dem Thema geschuldet ist. Aber bevor wir uns den weiteren Werken zuwenden, müssen wir eigentlich einen kurzen Sidestep machen zu einem anderen Herrn, nämlich zum Michel Legrand, der eigentlich auch ein ganz großartiger Arrangeur und Konduktor war und im Jahr 1958 im Sommer, im Juni, eine Platte rausgebracht hat, eine Produktion unter dem Namen Le Grand Jazz, wo er 11 berühmte Jazzkompositionen mit 3 verschiedenen Gruppen arrangiert hat. Alles absolute Größen ihrer Zeit. Die letzte Session von diesen 3 war am 30. Juni. Da haben großartige Musiker wie der Donald Byrd, der Art Farmer mitgespielt und am Bariton-Saxophon ein gewisser Herr namens Theo Macero. Wenn wir heute schon bei großartigen Arrangeuren sind, Theo Macero ist eigentlich dann in den späteren Jahren vom Miles Davis der Mastermind im Hintergrund, der dafür gesorgt hat, dass im Studio großartige Sachen entstanden sind. Ohne die wäre der Miles vielleicht in der späteren Phase nicht das geworden, was er ist. Dann gab es eine Session 3 Tage vor der genannten, wo der Michel Legrand den Herbie Mann zusammengespannt hat, mit dem Ben Webster vor allem. großartiger Tenorsaxophonist. Und dann noch einmal zwei Tage früher gab es eben die besagte Session mit Miles Davis, wieder mit dem Herbie Mann an der Flöte, dem John Coltrane am Tenorsaxophon und dem Bill Evans am Piano, Paul Chambers am Bass, sozusagen, um die bekanntesten Namen zu nennen. Und da ist schon eine sehr, sehr geschlossene, großartige Platte entstanden, die sehr oft eigentlich unter ihrem Wert geschlagen wird. Viele kennen sie gar nicht. Sie sei hier erwähnt. Sie steht eigentlich in der Qualität den großen orchestralen Werken, die der Miles Davis mit dem Jill Evans geschaffen hat, in nichts nach.
Gut, und nachdem der Dieter jetzt viele, 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 viele Details über diese Platte erzählt hat, nur nicht, wie sie heißt, da wird das nachliefern, Le Grand Jazz.
Du hörst mir heute nicht zu, mein lieber Freund, weil das habe ich natürlich auch erwähnt.
Hast du nicht?
Ich glaube, ich habe es erwähnt. Wir werden uns dann beim Nachhören...
Genau, wir werden beim Nachhören, wenn wir wissen, wer rechts hatte.
Ja, unsere lieben Hörerinnen und Hörer sind schon gescheiter um diesen Punkt, weil die haben uns zugehört.
Schauen wir mal.
Gut, lass uns doch einfach weitergehen, würde ich sagen, zum nächsten Werk. Das wäre dann wieder eines, das der Miles mit dem Jill gemacht hat. Im Juli 22 bis August 18... also 18. August 1958 haben sie sich einem ganz großen Werk des George Gershwin gewidmet, nämlich Porgy und Bess.
Würdest du sagen, dass das ein Musical ist?
Ich würde sagen, das ist ein Musical, ja.
Ja, finde ich auch sagen, ja.
Ja.
Eins der wenigen, das erträglich ist, also für mich.
Ja, und es wird, finde ich, auf dieser Aufnahme aber sowas von geadelt. Was mir beim jetzt wieder reinhören so richtig bewusst geworden ist, es ist in der Zeit entstanden, wo wenige Monate davor oder danach, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, das vielleicht sogar bahnbrechendste Werk von Miles Davis entstanden ist, Kind of Blue. Und genau in diesem Geiste, finde ich, findet auch die Musik auf diesem orchestralen Werk statt. Es spielt auch der Julian Cannonball Adderley am Altsaxophon mit, der Paul Chambers am Bass und der Jimmy Cobb am Schlagzeug. Drei Mitbegleiter von Miles Davis auf der großartigen Platte Kind of Blue. Und damit atmet für mich die Porgy und Bess so richtig den Geist des modalen Bebop, der in Kind of Blue auf so großartige Art und Weise dargebracht wird. Und in diesem Fall ist es eben im orchestralen Kontext einfach noch ein wenig lyrischer, ein wenig impressionistischer als Kind of Blue. Vielleicht nicht ganz so zeitlos und genial wie Kind of Blue, aber auch eine meiner Lieblingsplatten, Porgy and Bess, mit Sicherheit für mich persönlich, die schönste Aufnahme dieses sehr, sehr schönen Musicals.
Also ich habe mehrere Aufnahmen von Porgy and Bess, natürlich nicht Miles Davis, sondern von anderen. Es gibt da Ella Fitzgerald und Louis Armstrong, Porgy and Bess. Es gibt natürlich den Original-Soundtrack, weil das ist ja verfilmt worden in den 60er Jahren. Ich glaube, die Lina Horn hat da gesungen und könnte sein, dass es sogar der Harry Belafonte war, der da den männlichen Part hatte. Weiß ich nicht, ich habe die Platte nicht von mir. Ja, und dieses Album Porgy and Bess von Miles Davis, da ist einer meiner ohnehin absoluten Favorites von Miles Davis drauf, was er jemals aufgenommen hat, nämlich My Man's
Gunnow. Yeah. Mm-hmm.
Na, sorry, Here Comes the Honeyman. Das ist ein ganz kurzes Stück eigentlich.
Mm-hmm. Ich meine, da muss man jetzt wirklich sagen, dank der genialen Kompositionen von George Gershwin ist das auch ein sehr vielfältiges Werk, weil sie halten sich natürlich sehr werkgetreu an die Kompositionen von Gershwin. Und es ist einfach ein eigener Musikkosmos. Ist ja, wer die Geschichte kennt, weiß, es wird hier sozusagen quasi das Leben von einem Liebespaar abgehandelt, das Ganze im Kontext des amerikanischen Sklavereikosmos. Also da geht es ja wirklich auch emotional durch alle Höhen und Tiefen. Und das Ganze wird dann noch einmal durch die wunderschöne intellektuelle Zusammenarbeit von Miles Davis und von Jill Evans in einen musikalischen Kosmos abgehandelt. Rundum einfach wirklich atemberaubend schöne Musik.
Genau. Ich nehme an, das nächste Album, das wir besprechen, ist Sketches of Spain.
Du hast es genau auf den Kopf getroffen, den Nagel. Dieses ist dann im November des Jahres 1959 entstanden. Und da haben wir im Vorfeld, wir zwei, Stefan, ja auch durchaus diskutiert. Ich hätte mitgenommen, dass du ein bisschen skeptisch Sketches gegenüber warst, aus deiner Erinnerung, und jetzt es vor kurzem wieder gehört hast und dann aber, glaube ich, durchaus angetan warst von der Musik. Habe ich das richtig wahrgenommen?
Ja, vielleicht, um es zu präzisieren, das war sicher eines der ersten Alben, das ich von Miles Davis gekauft habe, lang, lang her. Es gab damals in den 80er Jahren auch irgendwann einmal eine Verfilmung dieses Albums mit so eigentlich nur Bildern aus Spanien und ein bisschen Flamenco und so weiter. Und die Musik wurde da dahinter gelegt. Und es war, ich glaube, es war damals ein sehr populäres Album. Ich weiß nicht warum. Mir hat das immer total gut gefallen. Ich habe mir es vor ein paar Monaten wieder angehört und da habe ich mir dann gedacht, naja, was denn, das ist jetzt nicht das, was ich in Erinnerung hatte. Und jetzt anlässlich dieser Sendung habe ich es noch einmal gehört und jetzt bin ich eigentlich wieder dort, wo ich früher war, nämlich dass es eine wunderbare Musik ist. Ich glaube, bemerkenswert ist, dass der Miles Davis bei diesem Album auch in die Klassik abgedriftet ist, also die klassische Musik, weil das erste Stück Concerto de Aran US ist ja eigentlich ein klassisches Stück. Den Komponisten habe ich jetzt vergessen. Aber den weißt du vielleicht, der Rodriguez war das. Na, Rodrigo.
Ja.
Joao Rodrigo, glaube ich, hat der geheißen. Mhm. Das zweite Stück ist von Manuel de Falla. Das ist eigentlich auch ein klassischer Komponist. Und die restlichen drei sind von Jill Evans geschrieben.
Ja.
Und eigentlich sind alle großartig.
Ja, sie fügen sich nämlich, man erkennt zwischen dem klassischen Concerto de Aranjuez oder Aranjuez,
ja.
Ja, und den Kompositionen vom Jill Evans irgendwie harmonisch und auch melodisch passen sich die wirklich wunderbar aneinander an. Und wie du richtig sagtest, das ist vielleicht auch von den orchestralen Werken, die der Miles Davis und der Jill Evans gemeinsam gemacht haben, das, wo wirklich am werkgetreuersten, insbesondere natürlich beim Concerto der Aranjuez, der ursprüngliche Charakter der Komposition erhalten geblieben ist. Und das macht es natürlich noch einmal sehr spannend, weil sie das Ganze nicht quasi wegimprovisiert hätten von der ursprünglichen Idee, sondern sehr, sehr nahe an der Idee drangeblieben sind. Und die Leistung von Miles Davis, die herausragende wieder am Flügelhorn für mich, ist eigentlich die, dass er das Ganze nur einfach mit einer lyrischen Note versehen hat und eigentlich sehr, sehr sparsam improvisiert hat. Und aus meinem Dafürhalten vor allem sehr viel Gefühl versucht hat, in seine Phrasierungen hineinzulegen. Also sich wirklich auch dem Geist dieser Musik hingegeben hat und einfach nur versucht hat, durch Sounds, möchte ich fast sagen, die Stimmung dieser interessanten Komposition und den Geist der spanischen Musik und des Flamenco irgendwo mit der eigenen lyrischen Stilistik des Miles Davis zu versehen. Und das ist fast rührend irgendwo. Mir ist es durchaus beim Nachhinein so gegangen, dass ich mir manchmal gedacht habe, es ist vielleicht wirklich nicht die spannendste Jazzplatte, die mir einfallen würde. Aber sie ist einfach so berührend in dem Versuch, hier wirklich eine gewisse Art von Sentimentalität aufrechtzuerhalten über zwei Plattenseiten lang. Das ist nahtlos gut gelungen. Es sei ergänzt, dass neben dem Orchester eben wieder die damaligen üblichen Wegbegleiter von Miles Davis mit dabei waren aus seiner Band, Paul Chambers am Bass, der Jimmy Cobb und der Elvin Jones, die dem Ganzen eben dann so ein bisschen auch den jazzigen Charakter verliehen haben.
Ja, danke für die Ergänzung, weil ich wollte gerade sagen, ihr habt hier ein Beiheft zu dieser CD, ich habe es nur auf CD, die sich dadurch auszeichnet, dass die Musiker nicht genannt sind. Das finde ich schon ein bisschen verschärft.
Also es muss eine von den billigen CDs sein, die
da. Ja, es ist ein Columbia, ja.
Ja.
CBS. Aber es steht zumindest, also der Begleittext ist an sich sehr lang und es steht hier, ich tue das nur kurz zitieren, The album came about because when Miles was on the West Coast early in 59, a friend had played him a recording of Concerto d'Arrangeaux for guitar and orchestra. Und er sagt dann, also Miles Davis sagt dann, after listening to it for a couple of weeks, I couldn't get it out of my mind. And then when Jill and I decided to do this album, I played him the record and he liked it. Und es ist hier jetzt auch noch erwähnt, dass der Jill Evans den mittleren Teil vom Concerto überarbeitet und verlängert hat.
Mhm, da schon her, wusste ich ja auch nicht.
Und man merkt da nichts davon, gell? Also ja, wie du schon gesagt hast, die anderen Stücke fügen sich ein in das erste und du glaubst, das ist aus einem Guss. Ja. Und das ist eigentlich das Fantastische dabei.
Ja, der Jill Evans war nämlich offensichtlich nicht nur ein genialer Arrangeur, sondern auch ein sehr kreativer Komponist, der mit sehr viel Gefühl quasi auch in die Originalpartitur eines Musikers eingreifen kann, ohne dass er das Ganze irgendwie schwach macht. Ja, ich würde gerne springen mit dir, Stefan, und mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu einer Live-Aufnahme, die im engsten Kontext steht mit den gerade besprochenen Studioplatten. Es handelt sich um das legendäre Carnegie Hall Konzert von Miles Davis vom 19. Mai 1961. Und das hat, ich sage mal, deswegen musikhistorische Bedeutung, weil es eben den Jill Evans mit seinem Orchester und die damalige Jazzband von Miles Davis zusammenführt und sie eben die orchestrale Zusammenarbeit von Jill Evans und Miles Davis hier live in der Carnegie Hall abgefeiert haben und das immer abwechselnd mit Stücken vom damaligen Miles Davis Quintett. Und da ist, ja, wenn man sich das anhört, ich habe ganz gezielt vor allem in zwei Nummern reingehört, dann muss ich sagen, es gefällt mir eigentlich musikalisch noch besser als die Studioaufnahmen, weil es auch, finde ich, jetzt von der Musik her spannender ist. Da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Was bemerkenswert ist, zu dem Zeitpunkt ist schon das geniale Kind of Blue auf der Welt gewesen. Und damit sind für mich die Highlights dieses Live-Konzerts natürlich So What, das sich auch dadurch auszeichnet, dass es orchestral einbegleitet wird und erst dann übergeben sie sozusagen das Musikstück in die Hände der Miles Davis Group, damals eben mit Hank Mobley am Saxophon, dem Wynton Kelly am Piano, dem Paul Chambers am Bass und dem Jimmy Cobb am Schlagzeug. Und der zweite Höhepunkt dieses Konzertes ist natürlich wieder das Concerto de Aranjuez, das sie auch dort bringen, das dort, ich sage mal, deutlich flotter und musikalisch eigentlich fast kurzweiliger rüberkommt für mich als auf der Studioaufnahme. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, Stefan.
Schlecht. Also ich habe es mir fast gedacht, dass wir bei dem Album unterschiedlicher Meinung sind. Ich finde dieses Album komplett überflüssig. Ich sage doch warum. Du hast es jetzt erst ein Wort genannt, wie du die Musik beschrieben hast, nämlich flotter. Und genau dieses flotter, finde ich, passt zu diesen Stücken überhaupt nicht. Also ich würde beim Concerto de Aranjuez jedenfalls die Studioaufnahme vorziehen. Ich würde bei So What immer die Studioaufnahme vorziehen. Mir gefällt diese Live-Aufnahme überhaupt nicht. Ich finde, das ist dahingnudelt. Und es gab hier eben bei diesen ersten Stücken, ich habe es halt im Auto ein bisschen gehört, diesen spitzen Ton von Miles Davis Trompete, der mir unheimlich auf die Nerven gegangen ist.
Ach, das
war
die.
Ich war immer froh, wenn der Davis aufgehört hat und der Hank Mobley mit dem Saxophon weitergetan hat, weil das war angenehm zum Hören. Miles Davis war nervtötend für mich. Ja, also, aber ja, es ist halt so.
Ich sage dir, mein Lieber, ich liebe diese Momente, wo wir durchaus diametraler Meinung sind. Ich hoffe nämlich sehr, dass unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt interessiert nach der Sendung schnell mal ins Internet gehen und sich da gleich hineinhören, um sich zu entscheiden, sozusagen quasi zu welcher der beiden Fraktionen sie sich dazuschlagen wollen. Ja, genau. Ich glaube, einig sind wir uns möglicherweise beim nächsten Werk, das der Jill Evans und der Miles Davis gemeinsam gemacht haben. Es ist auch der Abschluss ihrer Zusammenarbeit. Und zwar handelt es sich um die Platte Quiet Nights, die von Juli 62 bis April 63 eingespielt wurde. Ja, es ist die Platte, die ich, eine der wenigen Platten von Miles Davis, die ich nicht besitze. Ich habe es jetzt aus sentimentalen Gründen anlässlich unseres Konzerts, unserer Sendung, habe ich sie bestellt. Aber ich persönlich.
Also hast du sie doch.
Jetzt habe ich sie dann doch in meinem Repertoire. Aber also ich glaube, da muss man nicht allzu viel drüber sagen. Da war eigentlich dieses geniale Konzept, das die beiden Herren auf mehreren Platten miteinander entwickelt haben, schon ein bisschen ausgenudelt. Nichts, was man wirklich unbedingt hören muss. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
Also mir geht es genauso damit. Ist mit einer Ausnahme, und zwar das letzte Stück, The Time of the Barracuda, das ich dann letztlich auch auf die Playlist gepackt habe. Die übrigens auf Spotify zu finden ist, liebe Hörerinnen und Hörer. Also mit Ausnahme dieses einen Stücks finde ich es ja ist verzichtbar.
Na gut, dann machen wir jetzt einen riesigen Sprung, außer du möchtest dazwischen noch irgendetwas anderes. Einen riesigen Sprung in das Jahr 1985 zu einem super spannenden Projekt. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ob man die Musik mag oder nicht, da kann man wiederum geteilter Meinung sein. Ich mag sie sehr. Ich glaube, der Stefan wird da auch ein bisschen verhaltener sein. Jedenfalls ist das Konzept super spannend. Und es kommt ein Musiker ins Spiel aus dem hohen Norden Europas, der dänische Flügelhornist Palle Mikkelborg, der sich an den Miles Davis, ein großer Fan von Miles Davis, ein toller Musiker, der in anderen Kontexten, glaube ich, Stefan, bei uns auch schon aufgeschlagen ist, immer wieder so in Nebensätzen.
Ich kenne ihn, ich weiß jetzt, wüsste jetzt nicht dezidiert, wo ich ihn hintun soll, aber ich kenne Namen. Ja.
Ja, jedenfalls hat der eine zehnteilige Suite komponiert, zu Ehren des Miles Davis, den er sehr verehrt, der im Wesentlichen vom musikalischen Konzept im weitesten Sinne irgendwie auf den Anfangsbuchstaben von Miles Davis beruhen soll. Ich überlege jetzt gerade, wie das funktionieren soll, weil ein M beispielsweise ist mir als Note nicht bekannt. Aber irgendwie.
Na, ich glaube, möglicherweise nicht die Noten, sondern die Stücke, wie sie geheißen haben, oder?
Na,
also
Stücke,
ich höre jetzt von dieser Geschichte zum ersten Mal, ich kann jetzt nicht wirklich was beitragen.
Also die Stücke können es nicht sein, weil die haben alle die Namen der Spektralfarben des Lichtes, also White, Yellow, Orange, Red, Green, Blue, dann gibt es noch eine Electric Red, Indigo und Violet.
Ah ja, das ist der Regenbogen, ja.
Ja, also die Spektralfarben. Wie auch immer, es ist, wie man jetzt bereits erkennen kann, durch und durch ein Konzeptalbum, das der späten Schaffensphase des Miles Davis gewidmet ist. Und es klingt für mich durchaus eigentlich eher wie der klassische Electric Jazz von Miles Davis aus dieser Zeit. Für mich der beste Electric Jazz, den er jemals gemacht hat in dieser Zeit. Aber es ist offiziell ein Orchesterwerk und wenn man genau hinhört, merkt man es auch, dass immer wieder das Orchester eine Rolle spielt und die Musik vorantreibt. Kongeniale Mitmusiker auf dieser Platte sind jedenfalls der John McLaughlin auf der elektrischen Klampfe und der Nils Henning Orsted Pedersen am Bass.
Auch auf die Gefahr, dass ich da wieder nicht zugehört habe, aber das Album hast du auch nicht genannt, das heißt Aura.
Das ist diesmal wirklich wahr, glaube ich. Ich habe es noch nicht genannt, das heißt Aura. Ja. Ja. Nein, es ist insofern schließt sich da ein bisschen ein Kreis, weil es ist, glaube ich, das letzte Werk, das der Miles Davis dann auf Columbia veröffentlicht hat, bevor er seinen nächsten und letzten Schritt, also jetzt produktionstechnisch gemacht hat, zu, wo ist er dann hingegangen? Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, jedenfalls weg von Columbia. Ja, es ist eine für mich deswegen auch sehr, sehr spannende Geschichte, weil es wechseln sich schnelle und orchestral gehaltene Stücke mit teilweise Duetten ab. Zum Beispiel gibt es ein wunderschönes Duett, wo eben der Orsted Pedersen am Bass spielt und der Miles Davis am Flügelhorn fast nur Sounds dazu streut von einer Eleganz und Schönheit, die ihresgleichen sucht. Ein sehr vielfältiges Werk, das auch viel Elektronik und Rockelemente in sich vereint. Ja, mir gefällt es sehr gut.
Also das nächste Album, und um das zu ergänzen, ist Amandla oder so. Ja. Mhm. Das ist bei Warner Records erschienen.
Warner, genau. Das war dann die letzte Schaffensperiode von Miles Davis. Ja.
Ja, Aura ist, also wir haben eh im Vorfeld darüber gesprochen, es ist, ich habe mit der Musik nicht wirklich was anfangen können. Nicht, dass sie schlecht wäre, aber sie war mir auch ein bisschen zu langweilig. Und ich konnte eigentlich die einzelnen Stücke gar nicht so wirklich voneinander unterscheiden. Und mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
Dann lass uns doch den Bogen schließen und zur letzten Platte gehen, die in diesem Kontext von Erwähnungsnotwendigkeit ist. Und das ist eine Zusammenarbeit ebenfalls mit einem der ganz großen Arrangeure und Konzertmeister des Jazz, einem Herrn, der auf den Namen Quincy Jones hört. Mhm. Eine Platte aus dem Jahr 1991, 8. Juli 91, Miles & Quincy Live at Montreux. Und diese Platte hat für mich eigentlich vor allem sentimentalen Charakter, weil sie ist wirklich zu einem Zeitpunkt entstanden, wo der Miles Davis schon sterbenskrank war.
Und der Jill Evans schon verstorben war.
Verstorben war, richtig. Also das Ganze hat eine traurige Note.
Ich kann mich erinnern, dass wir vor vielen, vielen Jahren einmal über das Album geredet haben und da hast du das sehr, sehr abfällig behandelt. Mhm. Das war vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo ich es mir gerade gekauft habe. Und mir hat es gefallen damals und ich muss sagen, es gefällt mir immer noch. Es ist natürlich so eine Reminiszenz an früher und ich glaube, der Miles Davis war nicht mehr am Höhepunkt seines Schaffens bei dem Konzert. Klar, aber im Nachhinein betrachtet, es wäre schön gewesen, dabei zu sein.
Ich bin voll
bei dir.
Diese
Musik hätte man eben, das war die letzte Gelegenheit, die Musik in dieser Form zu hören. Ja, vielleicht zum Quincy Jones zwei Worte. Erstens ist er vor allem bekannt geworden durch seine Zusammenarbeit mit dem Michael Jackson. Und zweitens ist er auch in den 60er Jahren aufgetaucht als jemand, der unter seinem eigenen Namen Platten veröffentlicht hat. Das waren The Quintessence. An das kann ich mich erinnern und da irgendein Bossa Nova Album, zu dem kommen wir wahrscheinlich in unserer Bossa Nova Sendung noch. Aber ansonsten war er vor allem Arrangeur und.
Ja. Nein, ja. Neben der Quintessence hat er ein oder zwei Platten gemacht, die auf dem gleichen Niveau sind und zwar auf höchstem Niveau, finde ich. Ganz, ganz großartige Jazzplatten. Also er hat auch damals, wie du richtig sagst, unter eigenem Namen aufgezeigt und hat großartige Orchester versammelt, mit denen er wirklich tiefgründige Musik gemacht hat. Und wie du richtig sagst, später dann hat er sein Talent unter Beweis gestellt als Komponist, Arrangeur und Produzent von unsterblichen Platten aus dem Pop-Bereich. Also der hat schon seine Berechtigung. Und ja, meine Kritik an der Platte.
Ja, kommen wir zu dem Album zurück. Was hört man darauf vielleicht? Vielleicht, bevor du das kritisierst, was hört man darauf? Das ist im Grunde ist es eine Retrospektive der Zusammenarbeit des Jill Evans mit Miles Davis. Es fängt an mit, glaube ich, Publicity. Das ist aus Birth of the Cool. Dann gibt es ein Miles Ahead Medley. Dann gibt es einen Borg and Bess Medley. Und es schließt dann ab mit ein paar Stücken aus dem Sketches of Spain Album.
Ja, und das Ganze ist alles absolut, insbesondere wenn man jetzt den Blick oder die Ohren auf das Orchester lenkt, von einer absolut hohen Qualität. Es sind keine herausragenden Leistungen, aber wirklich Orchester-Jazz auf höchstem Niveau. Und was der Miles Davis dazu beisteuert, ist teilweise durchaus auch kreativ und von einer großen Kreativität, aber eigentlich fast durchwegs. Es gibt keine einzige Nummer, wo man nicht durchhört. Und zwar nämlich nicht nur der, der sich für Musik ein bisschen besser interessiert, sondern das müsste eigentlich auch der Laie hören, dass der Miles Davis einfach nicht mehr in der Lage war, technisch reinzuspielen. Es sind immer wieder Gigser dabei. Und wenn man nicht weiß, in welchem Zustand er bereits war, dann hört sich's für mich manchmal fast peinlich an. Das Gegenteil ist der Fall, wenn man dann den gesamten Kontext kennt und weiß, dass er wirklich wenige Wochen vor seinem Tod gestanden ist, damals wirklich schon todkrank war und sich aber immer noch seiner Leidenschaft hingibt. Das kriegt dann wieder eine ganz andere Komponente, eine traurige und gleichzeitig aber zutiefst verehrenswürdige. Ja, ich meine, am Ende des Tages mein ganz großer Held, Miles Davis, über den lasse ich sowieso nichts kommen. Und in dem Sinne vergebe ich ihm auch, dass er da heute nicht wirklich auf der höchsten musikalischen Schaffenskraft gewesen ist.
Die Bühne muss ja riesengroß gewesen sein, weil es ist da angeführt das Jill Evans Orchestra, das sind 8 Leute, dann das George Grunz Concert Jazz Band, das sind mindestens doppelt so viele. Ich habe es jetzt nicht gezählt. Und dann gibt es noch die Additional Musicians with the George Grunz Concert Jazz Bands. Das sind nochmal mindestens 12, 15 Leute. Der Einzige, der mir da aufgefallen ist, und das finde ich besonders lustig, dass der dabei ist, ist der Manfred Schof.
Richtig, Manfred Schof hat auch eine Gastrolle. Die eigentlichen Musiker, die das aber neben dem Miles Davis getragen haben und auch als Solisten genannt werden, sind der Kenny Garrett am Altsaxophon.
Genau, und auf den wollte ich auch noch Bezug nehmen, den habe ich heuer in Litauen live gesehen.
Ja, der Kenny Garrett war ja auch einer der späten Kinder von Miles Davis, genauso wie der Wallace Roney, der am auf der Trompete und am Flügelhorn da mitwirkt als Solist. Die beiden Herren sind in der letzten Schaffensperiode sozusagen quasi, haben sie gerade noch das Glück gehabt, Mitmusiker von Miles Davis zu sein, ein bisschen Kinder des Miles Davis damit zu werden, musikalische. Und beide Herren haben ja dann tadellose Karrieren hingelegt, die teilweise bis, also im Fall des Kenny Garrett, bis heute andauern. Wallace Roney ist leider Gottes an Corona gestorben voriges Jahr.
Kann nicht voriges Jahr gewesen sein, sonst hätte man in der letzten Sendung gehabt.
Voriges Jahr oder vielleicht sogar noch ein Jahr davor. Jedenfalls an Corona verschieden. Und für mich übrigens einer der unterschätztesten Musiker, der vielleicht ein bisschen sogar der würdige Nachfolger von Miles Davis, der aber es nie geschafft hat, wirklich seine Einzigartigkeit in wirklich bemerkenswerten Produktionen zu verewigen. Na, soll sein.
Ja, und ich glaube jetzt, damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Zur Abwechslung darf ich wieder mal unsere Schlussworte sagen, nämlich unsere Hinweise, wo ihr uns hören könnt. Spotify haben wir schon erwähnt, dort gibt es die Playlist. Ein anderer Streaming-Dienst ist Apple. Und wenn ihr lieber im Internet direkt uns hören wollt, dann ist es jedenfalls die letscast.fm-Seite. Es ist mein Musikpodcast.de und es sind mittlerweile auch noch ein paar andere Seiten dazugekommen. Wenn ihr googelt das Jazzgespräch, dann kommt es ja drauf. Ich habe es vergessen, wie sie heißen.
Ich bin ganz ergriffen, wie berühmt wir inzwischen schon sind.
Ja, oder auch berüchtigt, wer weiß.
Lieber Stefan, es war mir ein großes Vergnügen, mit dir vor unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern wieder mal über Miles Davis plaudern zu dürfen. Ich kann gar nicht genug davon kriegen. Trotzdem, tschüss ihr da draußen und tschüss, mein lieber Stefan.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.